Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Tauchen im Roten Meer, shoppen im U-Walk oder Luxus in Riad. Cristiano Ronaldo und Benzema, die touren durchs Stadion. Die FIFA kommt gerne vorbei. Und dazu haben wir natürlich noch Medina, Mekka und die Hadsch. Saudi-Arabien, Leute, is the place to be. Naja, wobei, ne? In Saudi-Arabien werden Menschen gesteinigt, gepeitscht und hingerichtet. Bei den Frauenrechten liegt es weltweit auf dem allerletzten Platz. Journalisten verschwinden, wenn sie gegen das Königshaus stänkern. Und vom Bürgerkrieg im Jemen bis zum Terror des IS soll das Geld aus Saudi-Arabien kommen. Ist offensichtlich ein besonderes Land, ein besonderer Staat mit einer Geschichte, die wir hier auch immer mal wieder angerissen haben, aber noch nie so richtig ausgebreitet. Deshalb machen wir das heute mal, ne? Weil wir uns eine ganz wichtige Grundlage dieses modernen Saudi-Arabiens angucken wollen, nämlich eine Schule des Islam, die das erste Mal vor 275 Jahren in den Oasen des Najd gepredigt wurde. Wir sprechen heute über Saudi-Arabien und den Wahhabismus.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Sei gegrüßt.
Glück auf, es geht erstmal in den Ruhrpott, genau.
Und da freue ich mich wirklich wie Bolle
drauf. Ich freue mich auch schon sehr doll.
Wir sind am 7. März um 19 Uhr in der Zeche Zollverein in Essen. Und dort werden wir uns beschäftigen mit dem Ruhrkampf des Jahres 1920 und der Transformation des Ruhrgebietes. Also, wenn ihr Lust habt, meldet euch an auf deutschlandfunknova.de. 7.3.19 Uhr, wir sehen uns.
Da treffen wir uns unter dem Eiffelturm des Ruhrpotts. Wir treffen uns aber, wenn ihr mögt, auch in Wien. Das wird sicher auch ziemlich gut. Am 10. April sind wir da, um über das Ende des Zweiten Weltkriegs zu sprechen. Am 10. April sind wir in Österreich, in der Hauptstadt Wien. Und auch da könnt ihr euch auf deutschlandfunknova.de anmelden. Heute sprechen wir aber erstmal über den Islam, Matthias. Wobei ja schon mal klar sein muss, dass es den Islam nicht gibt, ne? Wie es selten innerhalb einer Religion nur die eine Lehre gibt. Den meisten wird ja wahrscheinlich schon mal die Trennung zwischen Sunniten und Schiiten untergekommen sein, aber da hört es längst nicht auf. Unter den Sunniten nämlich gibt es auch die Wahhabiten.
Und jetzt ist die Frage, was ist das?
Ja, genau.
Und ganz einfach gesagt, sind die Wahhabiten davon überzeugt, den Islam als einzige authentisch zu vertreten. Und damit, so ihre Überzeugung weiter, sind sie die einzige Richtung des Islam, der den Koran und die Sunna, also die Überlieferungen über das Leben, die Aussagen und die Taten des Propheten Mohammed, richtig auslegt. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass alle Glaubensauffassungen, die nicht mit dem Wahhabismus im Einklang stehen, als unislamisch bezeichnet werden und bekämpft werden. Und um es noch ein bisschen unübersichtlicher zu machen, die Wahhabiten nennen sich selbst nicht so, sondern eher Sunniten oder Salafis oder auch Anhänger des Ein-Gott-Glaubens oder schlicht Muslime. Also es ist kompliziert, aber wir wissen ja, dafür sind wir da.
Es ist wirklich kompliziert, aber Fakt ist, dass dieser Wahhabismus, deshalb schauen wir uns ihn ja heute auch an, weltweit im Jahr 2025 ziemlich einflussreich ist. Deshalb wollen wir uns eben auch anschauen, wo er eigentlich herkommt, Matthias.
Also die Idee oder wann sie exakt entstanden ist, das kann man nur so ungefähr sagen, Anfang des 18. Jahrhunderts. Mhm. Der Begründer war Muhammad al-Wahhab. 1740 war er zu der Erkenntnis gelangt, dass allein puristische Glaubenssätze zum wahren Islam führen. Und damit einherging, dass er das islamische Recht, abgeleitet aus dem Koran, als Grundlage für den richtigen Glauben abgelehnt hat. Stattdessen legte er die islamischen Quellen wortgetreu aus und lehnte sozusagen logischerweise zeitgemäße Interpretationen ab und hielt Neuerungen für unzulässig.
So, jetzt hat dieser Wahhabismus aber mindestens noch eine weitere Besonderheit, nämlich bei aller Religiosität gibt es eine ganz schnöde, aber sehr, sehr mächtige weltliche Verbindung. Denn der Wahhabismus ist ganz stark an Saudi-Arabien gekoppelt.
Und jetzt können wir auch erklären, warum das Land Saudi-Arabien heißt. Etwa zur gleichen Zeit, nämlich als dieser Wahhabismus entstanden ist, bildete sich die Saud-Dynastie auf der arabischen Halbinsel. Und das Ziel dieser Dynastie war die Einigung der vielen Beduinenstämme. Und das gelang erstmal nicht, weil die Truppen des Osmanischen Reiches mehrfach und vor allem auch sehr erfolgreich dagegen intervenierten. Im gesamten 19. Jahrhundert war das Gebiet des heutigen Saudi-Arabien Teil des Osmanischen Reiches und somit nicht unabhängig. Das änderte sich erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts.
Weil da passierte was?
Es begann mit einer militärischen Expansion der Saud-Dynastie. Das Osmanische Reich wurde zu der Zeit schon lange als kranker Mann am Bosporus bezeichnet. Es war nicht in der Lage, die Militäroperationen erfolgreich zu stoppen. Die Expansion dauerte dann etwa 30 Jahre und in dieser Zeit eroberten die Saudis das Reich der Raschiden, das Reich der Hedschas und das der Haschimiten. Und damit waren die beiden wichtigsten islamischen Heiligtümer, du hast es am Anfang schon gesagt, Medina und Mekka, auf saudischem Staatsgebiet. Begleitet wurde der Siegeszug der Dynastie Saud vom Wahhabismus. Beide, die Dynastie und die strenggläubigen Wahhabiten, hatten zu Beginn des 18. Jahrhunderts sich verbunden und sind es geblieben bis zum heutigen Tage.
Und wie Matthias ja eben schon gesagt hat, dieses strenge Glaubensgerüst der Saudis geht zurück auf Muhammad al-Wahhab, den Begründer des Wahhabismus. Woher der Name kommt, al-Wahhab, Wahhabismus, dürfte jetzt auch klar sein. Aber wer das eigentlich war und wie er gelebt hat, das erzählt uns jetzt Veronika von Boris.
1740. Im letzten Dämmerlicht treffen in der Oase Buraida zwei Reisende aufeinander.
Guten Abend. Ist an Ihrem Feuer noch ein Plätzchen frei?
Aber sicher, junger Mann. Setzen Sie sich. Trinken Sie ein Gläschen Tee mit mir und probieren Sie die Datteln.
Danke für Ihre Gastfreundschaft. Sind Sie allein unterwegs?
Nein, meine Begleiter sind schon schlafen gegangen. Wir wollen uns morgen der Karawane nach Medina anschließen. Und Sie?
Auch meine Begleiter schlafen schon. Wir sind auf dem Weg nach Ujaina.
Das ist weit weg und ziemlich klein. Was treibt Sie dahin?
Haben Sie schon mal von Mohammed ibn Abd al-Wahhab gehört?
Dieser Gelehrte, der alle heiligen Stätten zerstören will?
Ich habe gehört, dass er begonnen hat zu predigen. Das will ich mir anhören.
Um diesen Verrückten zu hören, reisen Sie tagelang durch die Wüste?
Was heißt denn schon verrückt? Er predigt eben etwas Neues. Aber seine Argumente sind doch überzeugend.
Finden Sie? Denken Sie nicht, seine Ideen sind vor allem zerstörerisch?
Naja, was sollen wir denn nach seiner Lehre zerstören? Alte, überkommene Bräuche, die den rechten Glauben verstellen und die die Einzigartigkeit Gottes verletzen.
Was Sie überkommene Bräuche nennen, ist den Menschen hier seit Jahrhunderten heilig. Sie beten an den Gräbern und Schreinen der Heiligen, an heiligen Steinen und Bäumen. Das alles bringt sie Gott näher.
Wenn sie damit Gott näher kämen, dann würde Gott sie nicht mit immer neuen Missernten und Seuchen plagen.
Ja, ich sehe, Sie haben sich mit al-Wahhabs Lehre schon beschäftigt.
Ja, und ich finde, er hat recht. Es wird Zeit, dass wir all die falschen Ergänzungen unseres Glaubens ausrotten. Dass wir als wahre Muslime den Koran und die Hadithe studieren und daraus lernen, wie wir leben müssen, nicht von irgendwelchen Gelehrten.
Erlauben Sie mir eine Frage, junger Mann?
Ja.
Haben Sie schon einmal einen Krieg miterlebt?
Nein.
Dann schätzen Sie sich glücklich und reden Sie nicht leichtfertig einen herbei.
Ich rede vom rechten Glauben, nicht von Krieg.
Warum, glauben Sie, haben wir hierzulande seit so vielen Jahren Frieden? Weil wir uns an ein Gebot Gottes halten. Gegen andere Muslime in den Krieg zu ziehen, ist uns verboten.
Dagegen habe ich doch gar nichts.
Aber al-Wahhab, er sagt, echte Muslime sind die, die sich an seine Lehre halten.
Es ist nicht seine Lehre, es ist die Lehre Gottes.
Das sehen Schriftgelehrte von Basra bis Istanbul anders.
Aber sie irren.
Das mag ja sein. Aber bisher ist es uns recht gut gelungen, die verschiedenen Meinungen der Schriftgelehrten auszuhalten, uns zu streiten, ohne uns mit Krieg zu überziehen. Aber al-Wahhab sagt, wer mir nicht folgt, ist ein Ungläubiger. Egal, ob er die 5 Gebete hält oder nach Mekka gepilgert ist. Wie lange, denkt ihr, wird es dauern, bis ein Stammesfürst hier sich denkt, laut al-Wahhab sind meine Nachbarn Ungläubige. Was hält mich davon ab, sie zu überfallen? Wenn der Krieg einmal läuft, dann wird ihn auch der Sultan in Istanbul nicht aufhalten können.
Sie wollen also, dass sich nichts ändert?
Ich will, dass Friede herrscht. Und ich sehe, dass es einigen immer schwerer fällt, Frieden zu halten.
Also Sie können sagen, was Sie wollen. Ich finde, was al-Wahhab predigt, richtig. Und sein Mut ist bewundernswert. Er macht sich ja mit seinen Predigten auch mächtige Feinde. Leute wie Sie, die wollen, dass alles bleibt, wie es war.
Ja, Mut hat er und Glück, wenn Sie ihn in Ujaina nur rausschmeißen. Dann kann er es beim nächsten Stammesfürsten versuchen.
Sie machen sich über ihn lustig.
Nein, nein, nein. Ich finde ihn wirklich mutig. Und ich finde auch, dass Sie zu Recht wünschen, dass sich etwas ändert. Aber Sie werden einem alten Mann verzeihen, dass er etwas skeptisch ist, wenn Hitzköpfe in der Moschee einfache und schnelle Auswege versprechen.
Also der wahre Glaube, wie al-Wahhab ihn predigt, scheint mir keine einfache Lösung.
Gut, gehen Sie hin. Hören Sie sich an, was er zu sagen hat. Und vergessen Sie dabei nicht meine Worte. Was immer er predigt, Es wird längst nicht so kompliziert sein, wie die Wirklichkeit, die er verändern will. Vorerst aber lasst uns das Nachtgebet abhalten und schlafen gehen. Es ist spät geworden.
Sie haben recht. Und ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und mahnenden Worte. Sie werden mich auf meinem Weg morgen begleiten.
Veronika von Borries über Muhammad ibn Abd al-Wahhab, Begründer des Wahhabismus, also offensichtlich ein Mann, der den Islam sehr geprägt hat. Und wenn wir jetzt weiterdenken, bis ins moderne Saudi-Arabien, dann hat dieser Mann eben auch die Welt und die Politik bis heute sehr geprägt. Wir steigen in diese Biografie, in dieses Leben noch etwas tiefer ein, und zwar mit Martin Rixinger vom Lehrstuhl für arabische und islamische Studien der Uni Aarhus in Dänemark. Herr Rixinger, ich grüße Sie.
Guten Tag, ja.
Eins kann man über diesen Mann sagen, oder? Er war ein Mann fester Überzeugung. Woher kam das und was wissen wir eigentlich über ihn?
Das kann man mit Sicherheit sagen. Aber wir wissen eigentlich gar nicht so viel über ihn. Mhm. Wir wissen vor allem, was er geschrieben hat, also was er dachte. Geht es aber um seine Biografie, da gibt es erhebliche Lücken. Aber wir wissen, dass er 1702, 1703, das hängt davon ab, wie man sein islamisches Geburtsjahr ausrechnet, in der Region Najd in Zentralarabien geboren wurde. Eine Region, in der es nur wenige kleine Oasenstädte gab, die von lokalen Stammesoberhäuptern als Herrschern regiert wurden. Und dort wurde er zunächst einmal von seinem Vater, der schon islamischer Rechtsgelehrter war, unterrichtet. Und von dort ging er dann nach Mekka. Und wir nehmen an, dass er dort in Mekka mit dem Werk eines Gelehrten aus Damaskus um 1300 in Kontakt kam. Der hieß Ibn Taymiyyah. Dann verliert sich seine Spur aber ein bisschen. Wir wissen nicht, wie er von Mekka genau in seine Heimatregion zurückkam. Wohl aber, dass er dort um 1740 wieder auftauchte, an verschiedenen Orten politische Unterstützung suchte, aber eher auf Widerstand traf. Das änderte sich dann aber 1744. Da zog er in die Stadt Deraya und kam in Kontakt mit Muhammad ibn Saud, der dort der lokale Stammesführer und der lokale Herrscher war.
Und da nähern wir uns dann auch, das hört man ja schon am Namen, der Saudi-Dynastie sozusagen.
Ja. Also in den westlichen Sprachen sagt man meist Saudi, korrekt sind das eigentlich zwei Us. Aber seitdem besteht eben eine enge Verbindung zwischen der religiös-politischen Bewegung des Wahhabismus und der Familie Al-Saud, wie man auf Arabisch sagt.
Da lassen Sie uns gleich weitermachen, Herr Rixinger. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zu seinen Wurzeln zurückkommen. Also die Beschäftigung mit dem Islam kommt praktisch schon aus dem Elternhaus vom Vater.
Ja, und das ist relativ normal.
Das stimmt wohl. Und seine aber extrem strenge Auslegung dieses Islam, wie sie sich dann eben auch ausbreitet, woher kommt das?
Ja, also seine intellektuellen Wurzeln liegen bei diesem schon erwähnten Gelehrten aus dem Damaskus des späten 13., frühen 14. Jahrhunderts, Ibn Taymiyyah. Und da müssen wir uns jetzt mal die religiöse Landschaft zu seiner Zeit anschauen. Damals war die dominierende Form des Islam der Sufismus, also der mystische Islam. Und eine wichtige Rolle in diesem Islam spielte die Verehrung von Heiligen und vor allem auch die Verehrung der Gräber verstorbener Heiliger, von denen man sich Segen erhoffte, die man um Fürsprache bei Gott anrief, dem man auch Opfer darbrachte und deren Gräber man umkreiste und berührte. Also letzteres auch Dinge, die man mit der Kaaba in Mekka macht. Das ging aber schon Ibn Taymiyyah völlig gegen den Strich und Muhammad ibn Abd al-Wahhab war ein entschiedener Gegner dieser Praktiken. Und er meinte, dass die Muslime seiner Zeit nicht mehr am richtigen Eingottglauben festhalten. Das bedeutet also, dass alle Muslime selbstverständlich sagen, dass Gott allein der Herr und Schöpfer ist. Aber in der Praxis verstoßen sie dagegen, dass man alleine Gott anbeten darf. Und schon Ibn Taymiyyah, aber mehr noch Muhammad ibn Abd al-Wahhab, betrachteten das als einen Rückfall ins Heidentum oder in die vorislamische Epoche, die auf Arabisch Jahiliya heißt.
Aber Rückfall ins Heidentum und dann diese strenge Auslegung, das klingt ja, als hätte Muhammad ibn Abd al-Wahhab da auch so einen wirklich Alleinvertretungsanspruch dann schon formuliert.
Das hat er natürlich in gewissem Sinne, ja. Und er ging auch so weit weiter als ja seine intellektuelle Vaterfigur in der Hinsicht, dass er meinte, dass die Muslime oder diejenigen, die an solchen Ritualen teilnehmen, eigentlich vom Islam Abgefallene sind, gegen die man auch Dschihad führen darf.
Sie haben vorhin ja schon besprochen, dass er dann aber auch relativ schnell auf Gegner getroffen ist. Und so wie Sie das eben gerade beschrieben haben, war eben auch seine Vorstellung vom Islam ja nun nicht die dominierende seiner Zeit. Also wie war das? Wie sehr musste er sich gegen Widerstände letztlich durchsetzen?
Ja, natürlich kann man sich vorstellen, dass die Vertreter dieses heiligen Kultes damit überhaupt nicht zufrieden waren. Die hatten ja, abgesehen von religiösen Vorstellungen, auch materielle Interessen daran, dass die Leute diese Stätten aufsuchten. Aber es war eben auch ein ganz radikaler Bruch mit dem, was die Muslime seinerzeit so generell dachten. Denken wir zum Beispiel an das Verständnis von Mohammed. Die meisten Muslime dachten in dieser Periode oder folgten in dieser Periode einer Auffassung von Mohammed, die sich weit davon entfernt hatte, dass man Mohammed als einen Mensch betrachtete, der Offenbarung erhalten hatte. Man betrachtete ihn ja als Manifestation eines Lichtes, das Gott vor allem anderen geschaffen hatte. Und da sagte Mohammed ibn Abdel Wahhab eben, nein, das ist völlig falsch. Mohammed war ein Mensch, er hat Offenbarungen empfangen, aber anstelle, dass wir jetzt an alle möglichen Wundergeschichten glauben, die über Mohammed erzählt werden, oder dass wir an seinem Geburtstag schöne Oden rezitieren, sollen wir uns zum Vorbild nehmen, was Mohammed als Mensch geschafft hat, nämlich, dass er die islamische Ordnung durchgesetzt hat, eben dadurch, dass er mit Dschihad das Territorium des Islam erweitert hat und dass er die Scharia durchgesetzt hat. Und gerade auch diese Angriffe auf die damals gängigen Vorstellungen über Mohammed war natürlich eine Provokation für die meisten Muslime seiner Zeit.
Musste er sich dann auch, wenn wir jetzt von auch Dschihad sprechen, auch mit Gewalt Gehör verschaffen oder wie ist es, hat es am Ende für ihn funktioniert?
Ja, das kann man mit Sicherheit sagen. Da gehen wir ins Jahr 1744 zurück, als er sich mit Mohammed ibn Saud von der Al-Saud-Familie verbündet hatte. Er wurde damals der Chefideologe und politische Ratgeber dieses Stammesfürsten, aber gestützt auf die militärische Macht dieses Staates konnte er nun in einem gewissen Rahmen auch seine Ideen umsetzen, denn in den folgenden Jahrzehnten hat dieser Stamm die zentrale und östliche arabische Halbinsel erobert und überall dort, wo sie sich politisch durchsetzen konnten, da wurde eben Mohammed ibn Abdel Wahhabs Programm durchgesetzt. Das bedeutet, Gräber von Heiligen wurden zerstört, der Besuch von heiligen Gräbern wurde unterbunden, es wurde verboten, dass der Geburtstag Mohammeds gefeiert wird und so weiter. Und gestützt auf diese militärische Macht konnte er seine Ideen durchsetzen und der eigentliche Triumph sozusagen kam eigentlich erst nach seinem Tod im Jahr 1792. Anfang des 19. Jahrhunderts 1802 und dann nochmal 1805/6 gelang es dann diesem Bündnis aus Wahhabiten und Al-Saud sogar Mekka und Medina zu erobern. Und da wurden sie zum ersten Mal groß zum Thema in der islamischen Welt, denn dort zerstörten sie auch die Gräber zahlreicher sehr verehrter Figuren, Sufi-Heiliger und anderer Figuren aus der Frühzeit des Islam.
Herr Rieksinger, eine Sache noch. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber mir spukt da gerade die ganze Zeit so ein Gedanke im Kopf rum. Auch wenn das natürlich schwer zu vergleichen ist. Aber dieses Back to the Roots, den Islam wieder so auslegen, wie es vielleicht in einer vorherigen Zeit mal der Fall war, auch weg von diesem Kultistischen, weg von diesen Gräbern und den Feierlichkeiten und den Zeremonien drumherum, hat das fast was Reformatorisches oder liege ich da ganz falsch?
Ja, das kann man sagen. Es gibt also deutliche Parallelen zu Erscheinungen im Rahmen der protestantischen Reformation. Selbstverständlich vor allem, wenn wir an den Calvinismus denken, wo wir ja ganz ähnliche Phänomene haben, Bildersturm in den Kirchen, Zerstörung von Reliquien und ähnliches. Auch da haben wir ja den Gedanken, dass die Verehrung allein Gott gelten soll und dass alle menschlichen Instanzen zwischen Mensch und Gott keiner religiösen Verehrung würdig sind.
So hat es sich jedenfalls im 18. Jahrhundert Muhammad ibn Abd al-Wahhab vorgestellt, den wir jetzt gerade besser kennenlernen durften. Mit Martin Rixinger von der Uni Aarhus. Danke fürs Gespräch, Herr Rixinger.
Nichts zu danken. Ich danke für Ihr Interesse.
Verschiedene Schulen, verschiedene Lehren, verschiedene Glaubenssätze und Konflikte zwischen den Anhängern. Das kennt der Islam ja ziemlich gut, muss man sagen. Aber im Grunde kennen das alle Religionen. Und vor allem kennen das, Matthias, alle großen monotheistischen Religionen. Jetzt zum Neujahrswechsel haben wir uns ja gerade auch nochmal genauer das Christentum angeschaut. Ne? Also, da gibt es Ähnlichkeiten zwischen beiden.
Ja, also beide, hast du schon gesagt, sind monotheistisch. Es gibt also nur einen einzigen Gott. Und beide haben damit den Kultglauben mit Götterverehrung, mit rituellen Handlungen zu Ehren eines dieser vielen Götter oder gar dem Kaiserkult im antiken Rom beendet und damit auch gleichzeitig ihre jeweiligen Einflussgebiete strukturiert und organisiert. Beide Religionen haben ihren Anhängern eine Art Lebensleitlinie verpasst. Beide Religionen haben einen fürsorglichen sozialen Aspekt und sie kümmern sich um Schwächere oder Ärmere und es ist dem Staat zu geben, was des Staates ist.
Der Islam kennt also, das müsste klar sein, viele verschiedene Richtungen und Strömungen, aber der Wahhabismus, der ist ja eben heute unser Ausgangspunkt und dieser Wahhabismus hat als eine von vielen Strömungen eben doch einige krasse Besonderheiten und die wollen wir doch auch nochmal auseinandernehmen und zwar mit Mohammad Gharaibe. Er ist Islamwissenschaftler an der Humboldt-Uni in Berlin. Grüße Sie, Herr Gharaibe.
Ich grüße Sie.
Vielleicht haben Sie da auch noch mal ein paar Basics für uns am Start, Herr Gharaibe. Also wenn der Wahhabismus so streng ist, wie wir ihn bisher kennengelernt haben, wie sieht dann das Leben eines praktizierenden Wahhabiten wirklich aus?
Also der Wahhabismus oder Personen, die als Wahhabiten bezeichnet werden, verstehen sich selbst erstmal als Muslime, als normale sozusagen Muslime, als gutgläubige Muslime und als stark praktizierende Muslime. Sie verstehen sich oder bezeichnen sich selbst auch als diejenigen, die den Ein-Gott-Glauben am strengsten und genauesten durchsetzen. Und das allein sagt auch schon, wo der Fokus im Grunde von Muslimen wahhabitischer Ausrichtung liegt, nämlich der übermäßig starken Betonung des Ein-Gott-Glaubens. Daraus hat sich dann auch entwickelt sozusagen, das ist im nächsten Schritt. Also es ist miteinander verknüpft, aber es ist letztlich nicht sozusagen die vordergründige Mission der Wahhabier, dass sie eine sehr enge Schriftauslegung verfolgen. Ansonsten sieht im Grunde der Alltag, bis auf wenige Ausnahmen, erstmal nicht anders aus. Also wahhabitische Muslime beten 5-mal am Tag und fasten im Ramadan, zahlen ihre Zakat, also die einmalige Almosensteuer einmal im Jahr und machen die Pilgerfahrt. Was sie dann aber doch auszeichnet.
Sie sagten, ein signifikanter Unterschied ist da doch. Und welcher wäre das? Ja?
Also es sind schon mehrere und die entstehen und sind möglich, vor allem aus der Allianz, die Muhammad ibn Abdul Wahhab, also der Gründer der Wahhabiyya oder auf dem die Wahhabiyya zurückgeführt wird, damals mit dem Muhammad ibn Saud, nach dem heute Saudi-Arabien ja benannt ist, eingegangen ist. Und durch diese politische Allianz war es im Grunde möglich, vor allem bei der Gründung des heutigen Staats Saudi-Arabien und der Modernisierung des Landes, deren Auslegung auch im Alltag durchzusetzen. Ja, also wir haben die Infrastruktur wie der Aufbau von Schulen, von Einkaufsmöglichkeiten. Im Grunde das gesamte öffentliche Leben der moderne Staat Saudi-Arabiens ist im 20. Jahrhundert in der zweiten Hälfte aufgebaut worden. Und weil da die religiösen Gelehrten so starken Einfluss hatten, zusammen mit dem Königshaus oder auf das Königshaus einwirken konnte, sind sowas wie Geschlechtertrennung überhaupt erst durchsetzbar gewesen.
Das heißt aber auch, einer der signifikanten Unterschiede ist, das Leben eines Wahhabiten ist in der Regel das eines Saudis.
Ganz genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die wahhabitische Glaubenslehre unterscheidet sich schon signifikant von den, sagen wir so, traditionell orientierter Muslime oder Glaubensausrichtungen. Nicht so sehr von der Salafia, da sind die relativ homogen. Wir können gleich auch nochmal dezidiert auf diese Glaubenslehre eingehen.
Salafia, das wäre aber das, was man so umgangssprachlich als Salafismus kennt.
Ja,
oder?
Genau. Worin sich die Wahhabiyya aber dezidiert auszeichnet, ist eben die Loyalität zum Königshaus und die regionale Verbundenheit mit Saudi-Arabien.
Aber dann erklären Sie doch, da sind wir jetzt auch schon angekommen. Also Salafismus und Wahhabismus sind ähnlich, aber nicht deckungsgleich.
Genau. Also wir haben jetzt doch nochmal einen kurzen historischen sozusagen Abriss. Also Muhammad ibn Abdul Wahhab hat in einer Zeit gelebt, die er bzw. wahhabitische Geschichtsschreiber selbst als eine Zeit charakterisieren, in der Muslime angeblich wieder in die vorislamische Zeit zurückgefallen sind. Es wird da berichtet, dass Araber auf der arabischen Halbinsel, und das ist sozusagen der primäre Fokus Muhammad ibn Abdul Wahhabs gewesen, Steine und Bäume angebetet haben sollen und Fürsprache bei Gott über heilige oder besonders fromme, tote Menschen gesucht. Und das war für Muhammad ibn Abdul Wahhab ein Verstoß gegen den Eingottglauben. Und er verfolgt da eine Dreiteilung des sogenannten Tauhids, was Muslime als den Eingottglauben bezeichnen, von dem arabischen Stamm Wahada, also eins sein. Und er hat es aufgeteilt in das Einssein Gottes als Gott oder Schöpfer, das Einssein Gottes als anbetungswürdig, Uluhiya, und dann seine Einheit mit allem, was seine 99 Namen und seine Eigenschaften betrifft. Und insbesondere die Aufteilung in Uluhiya und Rububiya, also Gott als Schöpfer und Gott als anbetungswürdige Gottheit, das ist die Unterscheidung, die Muhammad ibn Abdul Wahhab genutzt hat, andere Muslime oder andere Araber auf der arabischen Halbinsel den Unglauben vorzuwerfen. Mhm. Er sagt, dass zwar stimmen die meisten Muslime damit überein, dass Gott der Schöpfer ist und der Erhalter der Schöpfung, also der Herr der Schöpfung, aber viele Muslime würden sich schuldig machen, indem sie einer Heiligenverehrung oder einem derartigen Kult nachgehen oder auch nur historische Orte besuchen und dort irgendwie bestimmte historische Ereignisse sich vergegenwärtigen wollen. Das alles hat Muhammad ibn Abdul Wahhab als Verstoß gegen die Anbetung, die Einheit der Anbetung Gottes gesehen und hat ihn sozusagen impliziert, dass wenn sie zu frommen Menschen, also zu Gräbern von Menschen reisen, um dort Fürsprache zu erhoffen für ihre Sünden bei Gott, dass das im Grunde eine Beigesellung Gottes ist und dass dann ausschließlich Gott alleine angerufen werden muss. Und das ist der Kern sozusagen. Und das spielte Muhammad ibn Sa'ud stark in die Hände, der als Stammesoberhaupt des Stammes der Sa'ud Expansionsbestrebungen hatte. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, gibt da die Doktrin von Muhammad ibn Abdul Wahhab eine religiöse Begründung, andere Stämme zu unterwerfen mit dem Vorwurf.
Dieses Alleinstellungsmerkmal und auch Alleinvertretungsanspruch dann letztlich der Religiöse.
Genau. Und für lange Zeit, Muhammad ibn Abdul Wahhab ist 1792 gestorben, ibn Sa'ud 1765, also das spielte sich alles im 18. Jahrhundert ab. Und für lange Zeit bis ins 20. Jahrhundert war das im Grunde der Kern der wahhabitischen Lehre. Durch den Aufbau Saudi-Arabiens, die Schaffung eines Bildungssystems etc., war es notwendig für Saudi-Arabien, Lehrer oder gebildete Personen aus anderen Nationalstaaten wie Syrien, Ägypten und Irak ins Land zu holen, damit die Positionen in diesen Lehrinstitutionen besetzt werden können. Und damals, zu der Zeit, das waren überwiegend ja sozialistische Staaten und teilweise wurden dort Muslime oder Muslimbrüder und andere, die sozusagen einen stärkeren Einfluss der Religion im öffentlichen Leben forderten, verfolgt und die haben Heimat gefunden in Saudi-Arabien. Und dort kam es zu einer Vermischung sozusagen. Auf der einen Seite vom salafitischen Anspruch, man müsse zurück zu den Quellen gehen, weil die Vermischung irgendwie von Traditionen und anderen kulturellen Einflüssen den Islam sozusagen verzerrt hätten und nur ein Zurück zu den Quellen, damit ist gemeint der Koran und die prophetische Tradition, würde es möglich machen, sozusagen den wahren Islam wiederzuleben und dann würden die muslimischen Gesellschaften wieder zu ihrer alten Stärke finden. Also es war ein sehr starkes Argument auch gegen den Kolonialismus, gegen die wirtschaftliche und militärische auch Unterlegenheit gegenüber Europas und Amerikas, also des Westens, wenn man so will. Das stand auf der einen Seite, das haben die mit ins Land sozusagen nach Saudi-Arabien gebracht. Und was die wahhabitische Gelehrte dann mit zurückgegeben haben, war dieser ganz starke Eingottglaube bzw. die Fokussierung auf diesen Tauhid-Begriff. Und es kam eben zu einer gegenseitigen Beeinflussung. Und das hat der Salafia nochmal einen starken Aktionismus auch oder den sowieso existierenden Aktionismus der Salafia nochmal bestärkt, weil sie da nochmal eine stärkere theologische Argumentation ihnen an die Hand gegeben wurde, mit dieser Unterscheidung zwischen, also wer ist nun gläubig und wer ist nicht gläubig, im Vergleich zu einfach, wir müssen zurück zu den Quellen sozusagen und den Islam reinigen. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich tatsächlich auch eine politisch orientierte Wahhabia sozusagen herauskristallisiert oder entwickelt. Die wurde aber massiv vom Königshaus unterdrückt und verhindert. Und deswegen blieb die Wahhabia sozusagen unpolitisch, hat aber Ideen der Salafia aufgenommen und ist sozusagen ihrer Sache trotzdem treu geblieben. Und die Salafia hat sich durchaus beeinflussen lassen, ist auch internationaler und kann so charakterisiert werden, dass sie zum einen einen starken politischen auch Anspruch hat, auch einen missionarischen, und trägt so als Kernmission zurück zu den Quellen und der Salaf, also daher kommt der Begriff tatsächlich auch Salaf, bezeichnet die ersten drei Generationen der Muslime, also die des Propheten und seiner Gefährten, dann die Generation danach und die Generation danach, also drei Generationen.
Wie sieht's eigentlich genau aus, das Leben als Wahhabit, und wie verhält sich der Wahhabismus zu anderen Strömungen im Islam? Das haben wir mit Mohammed Garaibe gerade besprochen, Islamwissenschaftler von der Humboldt-Uni in Berlin. Danke fürs Gespräch, Herr Garaibe.
Sehr gerne, vielen Dank.
Jetzt haben wir eben ausführlicher über den Wahhabismus gesprochen und vor allem auch gelernt, woher er kommt. Ja, nämlich aus Saudi-Arabien. Und dieses Land, Matthias, lohnt sich wirklich nochmal anzuschauen, weil es heute eben auch ein wichtiger Player weltweit auf der globalen Bühne ist. Und das, obwohl es das Land eigentlich erst seit 1932 gibt.
Das ist nun wirklich noch nicht so sehr lange her. Aber es gibt auch viele andere Länder des Nahen und Mittleren Ostens, die erst vor wenigen Jahrzehnten gegründet wurden. Irak, Jordanien, Libanon Anfang der 20er, Israel 1948. Aber Saudi-Arabien ist eben ein Wirtschaftsriese in der Region. Die Ölvorräte haben das Land reich gemacht, aber gleichzeitig ist es auch merkwürdig starr und extrem konservativ. Erst 1963 wurde die Sklaverei abgeschafft. Da gab es dann sogenannte Gastarbeiter. Aufstände wurden immer brutal und militärisch unterdrückt, und die Herrscherfamilie hat sich eben mit diesen brutalen Mitteln gehalten.
Apropos Herrscherfamilie, heute kennen wir ja alle den großen Kronprinz Bin Salman, der das Sagen hat. Gehen die tatsächlich alle zurück auf diese erste Saud-Dynastie und die ersten saudischen Könige?
Aber hallo, und zwar genau, König Abdul al-Aziz, das war der Gründer Saudi-Arabiens, der lebte von 1875 bis 1953 und er hatte sehr viele Kinder mit ebenso vielen Frauen. Seit dem Grundgesetz aus dem Jahr 1992 müssen alle Könige Saudi-Arabiens Söhne oder Enkel des Staatsgründers sein, und angesichts der bei Wikipedia aufgeführten 64 Kinder wird die Dynastie des Staatsgründers noch eine Weile regieren können.
64 Kinder?
64.
Also eins ist klar, der Wahhabismus und Saudi-Arabien, die kriegt man heute, 2025, nicht mehr so leicht auseinandergefrickelt, weil die Symbiose von beiden schon lange besteht und sich eben bis heute auswirkt. Wie sie sich bis heute auswirkt, darüber sprechen wir jetzt noch mit Ulrike Freitag. Sie ist Historikerin und Islamwissenschaftlerin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient. Und wir erreichen Sie, Frau Freitag, wenn ich das richtig verstanden habe, knapp bevor Sie in den Flieger steigen nach Saudi-Arabien, richtig?
So ist es nächste Woche.
Ja, sind Sie oft da?
Ja, ich versuche eigentlich einmal im Jahr dort zu sein, seit etwa 2006.
Okay. Was wäre denn, wenn Sie uns mal mitnehmen wollen? So ein vielleicht erstmal ganz oberflächlicher Eindruck vom Land. Wenn Sie in Riad landen, da vielleicht den ersten Tee trinken, zu Ihrem Hotel fahren, was fällt Ihnen auf?
Dass es eine sehr moderne Stadt ist, eine Stadt, die sogar seit diesem Jahr erstmals eine eigene Metro hat, eine sehr autoorientierte Stadt, die überhaupt nicht auf Fußgänger ausgerichtet ist.
Das ist das Erste, was Ihnen auffällt, ja?
Das ist in der Tat das Allererste, was mir auffällt. Okay. Also eine, die eher aussieht wie so manche amerikanische Städte vielleicht. Mhm. Nicht so, wie man sich den Orient in romantischer Hinsicht vorstellt.
Das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Bild, mit dem Saudi-Arabien in den letzten Jahren so hausieren gegangen ist. Ne? Ich sehe Hochhäuser, ich sehe Riad, ich sehe Shopping, ich sehe Cristiano Ronaldo, ich sehe teure Autos. Das ist vielleicht das Bild, das das Land heute von sich kreieren möchte.
Absolut. Mhm. Und auch diese ganzen Projekte, die jetzt angestoßen werden, also insbesondere NEOM mit der The Line, aber eben auch manche andere Bauprojekte zielen darauf ab, Dubai und Katar möglicherweise noch zu übertreffen. Mhm. Gleichzeitig wird aber auch Kulturtourismus zunehmend in den Fokus gerückt.
Jetzt sind Sie natürlich hier, um uns mit uns auch ein bisschen etwas tiefer einzudringen, Frau Freitag. Und vor allem wollen wir ran an dieses Verhältnis der Saudis zum Wahhabismus. Wie einflussreich ist der Wahhabismus im Land?
Der Wahhabismus kann eigentlich bis heute als gewissermaßen Staatsreligion betrachtet werden. Mhm. Das heißt, es ist keine eigene Religion, es ist eine bestimmte Auslegung des sunnitischen Islams. Und das hat damit zu tun, dass eben schon die Vorgänger des heutigen saudischen Staates, man spricht gewissermaßen von drei saudischen Staaten, drei Staaten, in denen die Al-Saud, also die Familie des Sauds, dominiert haben. In dieser Zeit hat immer der Wahhabismus und der Pakt mit den Nachkommen des Scheichs Mohammed ibn Abdul Wahhab eine zentrale Rolle gespielt, allerdings in sehr unterschiedlichen Ausprägungen.
Was wäre die Ausprägung heute? Also wie merkt man das vielleicht auch einfach so in der Bevölkerung, im normalen Leben?
Also man muss zunächst mal sagen, dass es sich um eine im Kern sehr traditionelle, religiös-konservative Bevölkerung handelt, mhm. bei der die absolute Mehrheit Sunniten sind. Heute ist es nicht mehr ganz so offensichtlich wie, sagen wir, vor 10 oder vor 20 Jahren. Das heißt, bestimmte Dinge wie Geschlechtertrennung beispielsweise, die ganz prägend für Saudi-Arabien durch das 20. Jahrhundert hinweg waren, die sind inzwischen aufgehoben worden. Das heißt, im Augenblick ist es eine etwas, wie soll ich sagen, moderatere, wäre wahrscheinlich die vor Ort favorisierte Interpretation, eine etwas moderatere Auslegung der wahhabitischen Religionsregeln.
Weil Sie jetzt die Geschlechtertrennung konkret angesprochen haben, wie lebt es sich denn für Frauen in Saudi-Arabien? Wie viel Luft bleibt da zum Atmen?
Inzwischen, und auch hier spreche ich wieder für die letzten 10 Jahre, ja. Inzwischen haben saudische Frauen sehr viel Luft zum Atmen. Sie können die allermeisten Berufe ausüben. Die allermeisten, nicht ganz alle, aber die allermeisten Vormundschaftsregelungen sind gefallen. Das heißt, sie können selbstständig entscheiden, ob sie ins Krankenhaus gehen, reisen, arbeiten. Und es haben sich vor allem sehr viele, eben fast alle Berufszweige für Frauen geöffnet. Das heißt, sie finden Frauen an Hotelrezeptionen, als Beraterinnen, als Universitätspräsidentinnen. Das übrigens schon lange, weil es getrennte Erziehung für Mädchen und Jungs gab und gibt bis heute in praktisch allen Sektoren. Und man merkt richtig unter den jungen Frauen auch die Lust, sich auszuprobieren, diese Möglichkeiten zu ergreifen, zu studieren, sich weiter zu qualifizieren und dann eben in all diesen Sektoren auch aktiv zu werden. Es gilt in Saudi-Arabien das Diktum, wenn man jemanden, einen Saudi sucht für eine bestimmte Stelle, sind meistens die Frauen die besseren Bewerberinnen.
Und wie sieht es vielleicht mit anderen religiösen Gruppen aus? Sie haben es ja gesagt, Frau Freitag, der absolute Großteil sind Sunniten. Wenn ich die Zahlen richtig gesehen habe, dann sind ungefähr 10% der Bevölkerung Sunniten, die nicht Wahhabiten sind. Also Wahhabiten machen dann nochmal den allergrößten Teil aus. Und ungefähr 10-15% der Bevölkerung sind wohl Schiiten. Wie leben die denn so im Land?
Naja, im Prinzip leben die wie die Sunniten auch. Sie sind, und auch hier gilt wieder ein bisschen dieses Phasenprinzip. Sie sind in den Zeiten, in denen sehr strikte Interpretationen der wahhabitischen Religionsschule angewandt wurden, stark diskriminiert worden, bis hin dahin, dass bestimmte Leute dachten, es seien eigentlich keine richtigen Muslime. Und das hat dann natürlich alle möglichen Weiterungen. Sie sind auch bei den Ernennungen in staatliche Positionen teilweise stark benachteiligt worden. Es hat auch immer wieder Aufstände insbesondere in der schiitisch geprägten Ostprovinz gegeben. Das hat allerdings dann auch teilweise wieder mit den auswärtigen Beziehungen zu tun. Die Schiiten haben natürlich relativ enge Beziehungen nach Iran und Iran und Saudi-Arabien sind insbesondere seit der iranischen Revolution 1979 haben sehr antagonistisch operiert. Das hat teilweise religiöse Gründe, aber keineswegs nur. Man muss da auch unbedingt darauf hinweisen, dass eben beide Länder eine Vormachtstellung in der muslimischen Welt angestrebt haben oder anstreben. Und hier gibt es also insofern auch Rivalität. Es gibt auch Rivalität in der Ölproduktion etc.
Zu diesem Kampf um die Vormachtstellung kommen wir vielleicht gleich noch, Frau Freitag. Aber eine Sache finde ich jetzt auf jeden Fall mindestens interessant, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen verwundernd. Wenn ich Ihnen so zuhöre, kriege ich das Gefühl, in Saudi-Arabien tut sich einiges. Das Land modernisiert sich, bewegt sich ziemlich weit nach vorne, wird progressiver. Ist das wirklich so?
Es ist in vielerlei Hinsicht so. Man kann, glaube ich, davon sprechen, dass so etwas wie eine soziale Revolution stattgefunden hat. Man muss dazu sagen, die hat auch schon allerdings sehr viel langsamer, sehr viel behutsamer, sehr viel konservativer auch unter dem vorherigen König Abdallah begonnen. Das war eine Reaktion auf den Islamischen Staat, auf Osama bin Laden, auf Organisationen, die eben auch im Inneren Saudi-Arabiens aus islamistischer Sicht gegen den Staat operiert haben. Und da wurde klar, man muss versuchen, eine breitere Bevölkerung an Bord zu kriegen, eine breitere Bevölkerung, die, wie ich schon sagte, konservativ ist, aber durchaus nicht alle Einschränkungen, die diese sehr strikte wahhabitische Interpretation mit sich brachte, unterstützt hat. Andere sunnitische Bewegungen dazu zählen natürlich jene, das sind nicht mehr sehr viele, die anderen sunnitischen Rechtsschulen anhängen, aber eben auch jene, die beispielsweise Sufis sind, also islamische Mystiker, die sind vor allem in der Provinz des Hijaz weit vertreten. Und auch diese Gruppen hat man dann versucht, an Bord zu bringen, um gewissermaßen gegen die radikalen Kräfte innerhalb der Wahhabiten Unterstützung zu bekommen.
Gleichzeitig, Frau Freitag, wird Saudi-Arabien aber immer wieder nachgesagt, seinen Wahhabismus auch exportieren zu wollen und dabei von Terrorgruppen über Bürgerkriege von der Hamas bis in den Jemen soll Saudi-Arabien eigentlich alles schon mal finanziert haben, um Macht auszuüben. Wie sieht das wirklich aus?
Naja, da ist durchaus vieles dran. Das ist nicht alles islamistisch motiviert gewesen, aber teilweise schon. Und da würde ich zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die aktive Unterstützung bestimmter Gruppen. Und ich meine, bei Al-Qaida beispielsweise gibt es ja eine interessante Diskussion darüber, inwieweit das sogar mit Unterstützung zunächst einmal der USA in Afghanistan passiert ist, also die Vorgänger von Al-Qaida und Osama bin Laden. Aber das lassen wir das außen vor. Also es gab durchaus immer wieder außenpolitische Interessen, die man dann auch versucht hat, mit Hilfe islamistischer Organisationen durchzusetzen. Es gibt eine Reihe internationaler muslimischer Organisationen, insbesondere die Organisation für islamische Kooperation und aber auch den Muslim World Congress, die in Saudi-Arabien ihren Sitz haben oder einen Sitz haben im Fall des Muslim World Congress. Es gibt eine World Assembly of Muslim Youth, die ihren Sitz in Riyadh hat. Das sind Organisationen, über die Saudi-Arabien versucht hat, internationalen Einfluss auszuüben. Es gab darüber hinaus auch die Tendenz, dass andere Akteure innerhalb des Staates individuell Spenden an entsprechende Organisationen im Ausland geleistet haben. Das ist im Rahmen des Kampfes gegen den islamischen Terror, den Saudi-Arabien unterstützt, eingeschränkt worden.
Aber mit Rückendeckung des Königshauses oder auf eigene Faust?
Mit Rückendeckung des Königshauses wurde das eingeschränkt, sonst könnte es auch nicht eingeschränkt werden. Und es gibt aber natürlich auch die Islamische Universität in Medina, gegründet 1961, die großzügigst Stipendien verliehen hat an Muslime aus aller Welt, die dann dort studiert haben, sehr konservativen Islam natürlich studiert haben, Wahhabismus, und diesen dann gewissermaßen mit zurückgenommen haben in ihre Heimatländer. Nun, auch dieses ist einem Wandel unterworfen. Saudi-Arabien hat inzwischen große Angst vor insbesondere Muslimbrüdern oder politisch inspiriertem Islam. Nicht zuletzt, weil dieser auch immer wieder im Land selber natürlich gegen das Könighaus agitiert hat. Und insofern versucht auch international Saudi-Arabien zunehmend eher moderate Interpretationen des Islam zu unterstützen.
Aber wenn wir uns jetzt dann nochmal diesen Kampf um die Vormachtstellung auf dieser Welt im Islam anschauen, dann haben wir auf der einen Seite, haben Sie ja beschrieben, Frau Freitag, den Iran, der offensichtlich mit einer sehr extremen Auslegung des Islam punkten möchte. Und Saudi-Arabien, nebenbei übrigens mit Mekka und Medina, als den zwei großen, wichtigen Heiligtümern des Islams, versucht da, wenn ich Sie richtig verstehe, ein moderateres Weltbild entgegenzuhalten?
Naja,
schwierig zu beantworten, offensichtlich.
Es ist etwas schwierig zu beantworten. Dieses Moderat ist immer so ein bisschen, also
was heißt das?
Bisschen kompliziert. Also im Wesentlichen geht es zunächst einmal darum, wer hat mehr Einfluss, Schiiten oder Sunniten? Das ist das eine große Spannungsfeld. Es gibt aber natürlich weitere. Sind die Interpretationen der ägyptischen Al-Azhar-Universität oder eben wahhabitische, sei es moderate oder extremere wahhabitische Interpretationen des Islam dominant. Mhm. Auch hier gibt es durchaus einen Wettstreit. Es gibt den türkischen Islam, der ebenfalls versucht, international Einfluss zu gewinnen. Das heißt, es gibt auch im sunnitischen Lager, sage ich jetzt mal, verschiedene Interpretationen, die immer sehr stark dann auch mit Staatsinteressen verknüpft sind und die auch in Rivalität zueinander stehen.
Also wie gehen wir mit Saudi-Arabien um? Irgendwie ein bisschen mit den Fingerspitzen.
Mit den Fingerspitzen, ich glaube, man kann sagen, es ist ein Land im Wandel. Eines muss man sich klar machen, sozialer Wandel, auch ökonomischer Wandel, auch eine Öffnung für ausländische Besucher, die stattgefunden hat, bedeutet nicht, dass es ein demokratischeres Land geworden ist. Es handelt sich nach wie vor um einen autoritären Staat, so wie die Golfemirate im Übrigen auch. Und man muss sich eben bewusst sein, dass man es damit zu tun hat. Aber ansonsten denke ich, es ist genauso ein arabisch-muslimisches Land wie viele andere auch, mit denen wir Beziehungen unterhalten.
Ulrike Freitag ist Historikerin und Islamwissenschaftlerin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient. Ich danke fürs Gespräch, Frau Freitag.
Ich danke Ihnen.
Also es ist offensichtlich nicht ganz so leicht mit Saudi-Arabien. Das haben wir eben bei Frau Freitag gelernt. Aber eine Sache ist am Ende doch irgendwie ganz einfach, Matthias. Wir haben sie ja auch schon angesprochen, denn in Saudi-Arabien, da herrscht eine Monarchie wirklich ganz alter Schule, absolutistisch, ohne Gewaltenteilung und ohne unabhängige Justiz. Wenn der Kronprinz das will, das habe ich jetzt noch mal gelesen, dann wird in Riad ein goldener Würfel von 400 Metern Kantenlänge gebaut. Da sollen 20 Empire State Buildings reinpassen, auch wenn man das eigentlich gar nicht bezahlen kann. Also der macht Augustus oder Louis XIV oder so ziemlich lang.
Ja, und da kann man auch nur wenig zu sagen. Es wurde vor ein paar Jahren, um noch was draufzusetzen, gefeiert, dass Frauen nun endlich Auto fahren dürfen. Und die Machtfülle des Königs, hast du ja gerade beschrieben, wird jedenfalls theoretisch nur durch den Koran und die Scharia eingeschränkt. Politische Parteien gibt es nicht. Es gibt so ein beratendes Gremium. Das ist für unsere Lebensweise sicher keine Alternative, zumal wir etwas haben, auf das wir schon öfters in unseren Sendungen hingewiesen haben und das einer solchen Staats- und Regierungsform wirklich diametral entgegensteht, nämlich die Trennung von Kirche und Staat oder von Religion und Staat. Und ich halte das wirklich für eine große Errungenschaft, weil damit zweierlei garantiert wird. Erstens die uneingeschränkte Möglichkeit eines jeden Menschen, seinen Glauben zu leben. Und zweitens die Abwesenheit von Religion in den Staatsangelegenheiten. Und davon kann man in Saudi-Arabien nun wirklich nicht sprechen.
Von einer Trennung von Religion und Staat ist Saudi-Arabien noch mindestens so weit entfernt wie von der besten Fußballliga der Welt. Traurige Wahrheit ist allerdings, dass man sich das eine eventuell erkaufen kann, das andere nicht. Das war eine Stunde History für diese Woche. Danke, dass ihr wie immer am Start wart. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns ja schon in 4 Wochen in echt, in Essen, ja, in der Zeche Zollverein oder Anfang April in Wien, wenn ihr vorbeikommen mögt. Anmeldung auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Markus Dichmann, macht's gut. Schöne Woche euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.